Willkommen zur ersten Folge von The Real Pain, der Podcast für alle, die wissen, dass Immobilien mehr mit Schweiß, guten Nerven und Finanzamt zu tun haben, als mit finanzieller Freiheit in 3 Monaten.
Ja, endlich habe ich dich soweit. Wir machen tatsächlich einen Podcast.
Ja, danke für die Idee. Jetzt freue ich mich aber wirklich schon drauf.
Sehr gut, sehr gut. Du Alex, magst du vielleicht einmal erzählen, woher wir uns kennen und warum wir auf die Idee gekommen sind, dass wir einen Podcast machen wollen?
Ja, also wir kennen uns seit über 15 Jahren. Ich denke, das war so rund um die Finanzkrise 2008, 2009. Ich war damals selbst noch Gutachter und Geschäftsführer bei der Immobilienrating. Da haben wir uns kennengelernt. Und
stimmt, ja. Da war ich ja damals noch bei Metzger und wir haben irgendwelche Projekte in Osteuropa zu bewerten gehabt. War ja damals der große Osteuropa-Boom, wo jeder in Osteuropa investiert hat. Und da haben wir uns dann an euch gewandt, weil ihr da so ein ausgezeichnetes Netzwerk gehabt habt an Bewertern, glaube ich, wenn ich mich so richtig erinnere, oder?
Ja, richtig. Das war ein Projekt. Wir haben in 19 Länderorganisationen, also den jeweiligen Tochterbanken der UniCredit, Bank Austria Valuation Desks, implementiert, also Bewertungseinheiten in den Ländern.
Das war aber noch nicht UniCredit, oder?
Oh, das war UniCredit-Gruppe, okay. Ja. Das war die UniCredit-Gruppe und die jeweiligen Banken haben in den Ländern die Beteiligungen Bewertungseinheiten gehabt, die wir natürlich harmonisiert haben. Es geht natürlich darum, wenn du in einem großen Konzern Bewertungen hast, dass die auch von der Methodik und von der Arbeitsweise sozusagen abgestimmt sind. Das war ein sehr spannendes Projekt, denke ich auch sehr erfolgreich. Ja, und da habt ihr uns meiner Erinnerung nach unterstützt.
Ja, irgendwas.
Und ja, und wir haben dann seither ja immer zusammengearbeitet. Unsere beruflichen Wege haben sich von der Bewertung dann zwischenzeitlich etwas getrennt.
Naja, nicht unsere, sondern deine.
Falsch oder richtig abgebogen und war ja de facto Investor seither bei institutionellen Investoren und privaten Investoren. Wir haben uns aber immer beruflich sozusagen, wir haben immer beruflich eine Verbindung gehabt und jetzt führt mich der Weg wieder zurück zu meinen Wurzeln. Und ja, freue mich auch, dass wir jetzt sehr, sehr intensiv auch zusammen wieder arbeiten können.
Du glaubst, ist das ein Zeichen, dass wir uns in der letzten Krise kennengelernt haben und jetzt in der aktuellen Krise wieder zusammenarbeiten?
Ja, das sollten wir vielleicht unser Verhältnis doch noch einmal hinterfragen. Ja, es ist in der Tat spannend. Ich glaube, persönlich anmerken darf, also mir macht Bewertung wahnsinnig viel Spaß. Nur jetzt haben wir natürlich schon die spannende Situation, dass ich die letzten 15 Jahre ganz andere Arbeitsschwerpunkte hatte innerhalb der Immobilienbranche. Und jetzt arbeiten wir wieder mit der Bewertung zusammen und ich denke, dass das auch sehr, sehr positiv ist und ja, macht wirklich unglaublichen Spaß, da diese Themen einzubringen.
Ja, vor allem macht Bewerten eigentlich in Krisen insofern mehr Spaß, unter Anführungszeichen. Nehmt mir das jetzt nicht übel, dass ich das jetzt als Spaß bezeichne in der Krise, aber weil es halt einfach wieder mehr Know-how erfordert, mehr Nachdenken, speziellere Projekte gibt, speziellere Aufgabenstellungen gibt.
Ja, also ich glaube, dass wir beide Challenges sehr positiv gegenüberstehen, dass wir das auch in irgendeiner Form brauchen und es ist in der Wahrheit eine große Challenge. Es war 2008, 2009, ich kann mich noch erinnern, es war damals die Expo Real. Ich glaube, viele in der Branche und viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer können sich daran erinnern. Das war extrem einschneidend. Weniger einschneidend als jetzt. Dazu können wir vielleicht später reden, wie das 2022 war. Mir kam es 2008, 2009 viel dramatischer vor. Es gab teilweise richtige Existenzängste bei allen Teilnehmern der Branche, was wir in Zukunft machen werden. Ich meine, ich war da immer sehr positiv und gesagt, wir werden jetzt nicht auf die Bäume zurückklettern, sondern wir werden immer Immobilien brauchen. Wir werden in Immobilien wohnen, arbeiten. Aber mir kam schon vor, dass es 2008, 2009 sehr einschneidend war. Wie hast du das empfunden?
Ja, definitiv. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Ich bin auf der Xbox gesessen am Stand, wie dann bekannt gegeben worden ist, dass Lehman quasi über die Klinge gesprungen ist. Und das war dann irgendwie so, da hast du richtig dieses Unwohlsein, da kriege ich heute noch die Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass so richtig dieses Unwohlsein in der ganzen Branche auf der Expo spürt. Das war wirklich, und das war so dieser eine dieser eine Punkt, wo dann alle gemerkt haben, okay, jetzt ist es anders.
Ja.
Und das ist ja jetzt 2022 bis heute ja de facto nicht passiert. Das ist halt eher, klar, der Auslöser waren die Zinserhöhungen, aber das ist ja eher schleichender gegangen, ja, oder eher über einen Zeitraum gegangen und nicht so mit einem ja, einmaligen Effekt.
Vollkommen richtig, da sind wir eigentlich schon beim sehr spannenden Punkt. Und das macht natürlich auch was mit der Psychologie der Bewerter, weil damals war es wirklich so, weiß nicht, wie da deine Erfahrung oder deine Erinnerung ist, wir haben uns wirklich überlegt, wir haben ernsthafte Gespräche geführt, wie wir jetzt bewerten sollen. Ja, da gab es ja auch, wie wir wissen, da die deutschen Bewerter, die einen Zugang hatten, die angelsächsischen Bewerter, die wieder einen anderen Zugang hatten, also nach dem Motto radikale Abwertung oder keine radikale Abwertung, um es ganz vereinfacht zu sagen. Mhm. Wie war da dein Eindruck? Hast du das auch so empfunden, dass eine Orientierungslosigkeit bei den Bewertern
herrscht hat? Ja, aber nicht nur bei den Bewertern, überhaupt in der ganzen Branche, weil es ist ja dann irgendwie, es war dann immer so das Thema, naja, die Immobilien sind jetzt nichts mehr wert, weil die können jetzt nicht mehr transaktioniert werden. Und das war ja auch nicht richtig. Ja. Die waren ja nicht nichts mehr wert. Eine Immobilie hat ja eine Substanz und die Substanz ist ja vorhanden. Wenn ich sie jetzt nicht transaktionieren kann, dann muss ich halt warten. Das ist das Hauptproblem in solchen Krisen, wenn ich nicht warten kann, weil ich keine Liquidität habe, weil ich nicht irgendwie einen Puffer habe, dann habe ich natürlich ein Problem, dass mir meine Immobilie so weit abgewertet werden muss, dass sie möglicherweise gegen null Wert geht.
Ja.
Aber das war eigentlich die größte Diskussion damals immer. Ist die Immobilie jetzt null wert, nur weil sie nicht transaktioniert werden kann? Oder eben, was ist sie wert? Und da sind wir eigentlich auch wieder beim spannenden Thema. Wir kommen schon vom Hundertsten ins Tausendste. Da geht es halt einfach wieder um den angemessenen Vermarktungszeitraum, der einer Verkehrswertbewertung unterstellt wird.
Ja, da bringst mich auf die Idee, wir sollten unbedingt mit einem unserer kommenden Interviewpartner auch einen Schwerpunkt zum Thema Verwertungszeiträume machen. Und das ist in der Tat wirklich, sind wir eigentlich bei einem Kernpunkt schon der Lesson learned aus den Krisen, Auswirkungen auf die Bewertung, ist die angemessene Verwertungsdauer im jeweiligen Umfeld. Mhm. Und mir fällt das auf, dass ich, wenn ich jetzt immer wieder Gutachten lese, dass hier auch auf Verwertungszeiträume explizit eingegangen wird. Und das ist nicht unproblematisch, weil wenn ich beispielsweise in der Situation bin, auch als Kreditinstitut, eine Liegenschaft oder besichert zu sein mit einer Liegenschaft, die ich natürlich beabsichtige, auch allenfalls zu verwerten, dann sollte das halt schon in einem vernünftigen Zeitraum, was meine ich damit, idealerweise unter einem Jahr verwertbar sein und nicht erst in 3 Jahren. Wie siehst du das?
Mit der Einschränkung, es kommt auf die Immobilien auch drauf an.
Ja. Ja.
Weil, Story aus meinem Leben, ich habe kleine Wohnungen im Privatbesitz und habe mir gedacht, ja, die kann ich jederzeit super easy verkaufen. Ja. Und plötzlich dauern die kleinen Wohnungen ein Dreivierteljahr, ein Jahr zum Verkaufen. Also das war ja bis jetzt nie da gewesen, dass man so einen langen Verwertungszeitraum für eine...
Ja.
Ja. Aber wie siehst du aus Investorensicht das Thema? Immobilie wird jetzt nicht transaktioniert, ist nichts mehr wert. Ja, jetzt haben wir über die Bewertersicht gesprochen, aber wie sehe ich das als Investor? Wenn ich die Immobilie haben will, dann ist mir die Immobilie ja was wert. Okay, könnte man jetzt sagen, ist dann ein Liebhaberpreis und kein Verkehrswert. Aber
jetzt stellt sich natürlich die Frage, in welchem Zeitpunkt des jeweiligen Immobilienmarktes befinde ich mich und was habe ich auch generell für eine Strategie mit der Immobilie und will ich sie verwerten. Was denn wirklich eine absolute Zwangsverwertung betrifft, wenn man eine Immobilie in sehr kurzer Zeit verkaufen muss und damit ja auch die Verkehrswertannahmen nicht gelten, sind die Abschläge bis 50%. Mhm. Ich glaube, würdest du schon auch.
Ja, aber sagen. Das sind wir ja genau bei dem, was du gerade sagst. Ja, wenn ich einen extrem kurzen Zeitraum habe, dann gelten die Verkehrswertannahmen ja nicht, weil im Verkehrswert immer der angemessene Vermarktungszeitraum drinnen ist. Und dann bin ich ja in der Zwangsverwertung, in
genau.
Wirklichkeit. Ja.
Was ich aber schon kritisch anmerken möchte, ist, dass ich schon Gutachten gesehen habe, und wir sprechen hier in dem Podcast ja nur über Beobachtungen, wenn wir über unsere Kollegen sprechen und nicht in keinesfalls als persönliche Kritik zu sehen. Aber ich habe jetzt schon ein paar Mal gelesen, so 36 Monate oder mehr Verwertungszeitraum. Und wenn ich denke, man sollte hier auch dann im Fall des Auftrags oder wenn man das Gutachten diese Leistung erbringt, im Rahmen des Auftrags abklären, ob das auch im Interesse des Auftraggebers ist. Mhm. Ja. Aber du hast vollkommen recht, das Gesetz sagt eigentlich klar, es braucht einen angemessenen Zeitraum. Ich halte nur entgegen, dass das Thema natürlich des jeweiligen Zweckes oder der Absicht desjenigen, der einen Wert wissen möchte, halt sehr unterschiedlich ist. Mhm. Das wäre auch ein konkreter Rat, wirklich das Thema Verwertungszeitraum bei Auftragsannahme klar abzuklären.
Ja, ja. Aber da musst du immer irrsinnig aufpassen, wenn bei der Verkehrswertermittlung, dass du nicht in die Situation kommst, dass du aus Sicht deines Auftraggebers bewertest. Mhm. Das ist nämlich auch gerade bei Ankaufsgutachten, finde ich, wirklich immer zu beachten. Selbst wenn der Auftraggeber beispielsweise, es geht um eine Projektentwicklung auf einer bestehenden Liegenschaft und der Auftraggeber des Gutachtens hätte zum Beispiel interne Kapazitäten, dass er gewisse Projektentwicklungsleistungen selbst abwickelt. Ne? Kann ich eigentlich in meiner Bewertung nicht davon ausgehen, dass das jeder andere Marktteilnehmer auch hat. Das heißt, ich muss es so bewerten, als hätte er diese Kapazitäten nicht in-house. Ja? Und da muss man wirklich immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht irgendwie in einen Interessenskonflikt kommt.
Ja, das ist gut, dass du das jetzt kritisch hinterfragst, weil das wäre jetzt von meinem Statement her nicht so klar herausgekommen. Das ist vollkommen richtig. Vielleicht ist da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die Investorensicht noch sehr vorherrschend bei mir, dass der Wunsch des Investors sich gerne in den Gutachten wiederfindet. Ja. Na, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht, das ist ganz wichtig, weil so wie es ja auch beim Use ist, also beim Use bei der Nutzung ist, heißt ein Best Use, Drittnutzung. Oder kannst du dich erinnern, wir hatten jetzt vor kurzem eine sehr prominente große Liegenschaft, wo wir diese Diskussion im Residualwertverfahren geführt haben, wo ich auch kam mit der Investorenbrille und gesagt habe, naja, wenn ich diese Ressourcen habe, vielleicht sind die Kosten etwas niedriger. Und du sagtest auch vollkommen richtig, Moment, wir machen ein Verkehrswertgutachten für Dritte. Also vielleicht ist das richtig. Das ist ganz wichtig, immer diese Arm's Length, Third Use, wie ist es für einen Dritten, wie würde der das sehen?
Genau, ja? das ist wirklich wichtig.
Ja. Einzig, ich bleibe dabei, es muss trotzdem die Frage legitim sein, zu sagen, hängen wir es am Zweck auf. Ja? Also der Zweck des Gutachtens, der ist immer wichtig. Mhm. Und natürlich ist ein Zweck ein anderer, wenn ich sage, ich würde gar keine speziellen Zwecke jetzt definieren. Aber wenn natürlich der Zweck oder der Auftrag ist, wir müssen diese Liegenschaft kurzfristig verwerten, wir müssen hier kürzer als den üblichen Verwertungszeitraum einen Wert realisieren in Geld sozusagen, dann ist das, denke ich, schon wichtig im Gutachten zu reflektieren. Ansonsten gebe ich dir recht.
Absolut, aber da kann ich ja einen zweiten Wert feststellen. Da kann ich ja sagen, der Verkehrswert unter angemessener Vermarktungsdauer wäre X und der Verkehrswert oder der Wert, sage ich schon Verkehrswert, der Wert mit einer verkürzten Vermarktungsdauer würde einen Abschlag von Y bedeuten.
Ja, und da ziehe ich jetzt, das ist jetzt vollkommen richtig und ziehe auch gleich wieder die Schleife zu der ersten Krise, die wir heute besprochen haben, also der Finanzkrise 2008, 2009. Dort war das de facto so, dass wir so damit umgegangen sind. Das heißt, wir haben wirklich einen Forced Sale sozusagen auch berücksichtigt, aber eben als zweite Wertkomponente. Mhm. Ja, und damit hätten wir eigentlich glaube ich, einen guten Zugang und Lösung gefunden.
Ja, ja?
Und ja, wird sicher noch spannend mit euch und mit Gästen auch über das Thema Verwertungszeiträume zu diskutieren. Mhm. Ja, vielleicht wollen wir heute noch kurz zu den Unterschieden jetzt zur aktuellen Krise sprechen. Also du hast das schon gesagt, das war ein bisschen so wie ein Sickerbatschen. Also das erste Mal war eine Reifenexplosion und jetzt hatten wir einen Sickerbatschen. Ich weiß nicht, ob der Begriff überhaupt bekannt ist.
Der
ist vielleicht kennst du den Begriff Sickerbatschen?
Nein, Schleichbatschen hast du. Kurzer Sidestep. Der Alex und ich sind alle beide Rennradlfahrer, also wir kennen uns auch vom Radlfahren. Deswegen könnte es eventuell sein, dass wir in diesem Podcast auch hin und wieder irgendwelche Radlerwitze einbauen. Also
Ja, also Sickerbatschen, das ist ein Schleich. Wie sagst du, Schleichbatschen? Schleichbatschen. Aber vielleicht ist das ja auch unsere Herkunft, unterschiedliche Herkunftsgeschichte. Ja. Gut, aber wieder zurück in den Ernst, also zurück zum Ernst. Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Ich führe dazu viele Diskussionen auch mit Kollegen in der Branche, weil ja alles so komplett überraschend war und so weiter, vom Zinsanstieg, Stichwort. Ja, also das war natürlich nicht in der Dimension und Geschwindigkeit zu erwarten. Dennoch, wie du eingangs sagtest, hat man das Gefühl, das Ganze kam irgendwie, das Bewusstsein zu der Krise kam schleichend.
Ja, und es war aber, ich denke mir dann immer noch, wie kann man immer wieder, also gerade nach einem Aufwärtszyklus von, wie lang war der, 14 Jahre, wie kann man dann noch überrascht sein, dass ein Abwärtszyklus kommt? Ja. Das verstehe ich, ganz ehrlich, das verstehe ich bis heute nicht, dass es da immer Menschen gegeben hat, die total überrascht waren. Aber es wollte halt keiner glauben. Es hat sich dann halt wahrscheinlich jeder noch gedacht, jetzt mache ich auch noch mit, jetzt springe ich auch noch auf das rennende Pferd auf.
Ja, ja auch das, da wollen wir uns natürlich jetzt nicht als besserwisserisch darstellen lassen, aber es war schon klar, es kann eigentlich bei Nullzinsen kann es nicht wirklich noch weniger Null werden oder mehr Minus werden. Dass die Zinsen steigen, war klar. Ich glaube, das ist auch allen klar. Die Dimension der Steigerung, also die Geschwindigkeit der Zinssteigerungen war sicher rasch. Ja. Nur trotzdem hat es genug Zeitraum gelassen, auch Investitionstätigkeiten zu stoppen. Mhm. Und es haben halt nicht alle gestoppt und man kann Dinge manchmal auch nicht mehr stoppen, wenn sie einmal seinen Lauf genommen haben. Weil wir sprechen da auch über, wenn man Dienst abbricht, auch über Schadenersatzthemen und Ähnliches. Das heißt, das ist eine extrem schwierige Situation gewesen. Ich vielleicht als Beispiel, wir haben die Investitionstätigkeit extrem stark zurückgefahren, was aber natürlich wieder Auswirkungen auf die Geschäftsstrategie und natürlich auf die Geschäftsentwicklung hat, weil natürlich das sich unmittelbar auch auf Unternehmenszahlen auswirkt. Aber der Schaden eines geringeren Wachstums ist natürlich viel geringer als natürlich in dieser Phase, vor allem im Jahr 2023, noch große Transaktionen gemacht
haben. Ja, und vor allem, ich meine, da wachse ich lieber doch einmal eine Zeit lang nicht, bevor ich Liquiditätsengpässe habe und dann einfach nicht mehr zahlungsfähig bin, oder?
Ja, das ist so. Gut, jetzt haben wir die Situation, wir haben meiner Meinung nach, ich sage jetzt fast provokant, günstige Zinsen. Wir sind unter dem langfristigen Durchschnitt. Allerdings, wir kommen von einem anderen Niveau, also vom Nullniveau. Mhm. Und da sind halt auch 2% Zinsen, also ohne Aufschlag, also Euribor, natürlich ein Problem, wenn ich bei 0% meine Projekte kalkuliert habe. Ja, und den Bogen zu spannen jetzt.
Ja, warte noch kurz, da möchte ich noch kurz reinigen. Ich meine, die aktuelle Krise dauert jetzt eigentlich schon, wenn wir sagen, es hat 2022 angefangen.
Oktober, ja, circa, hat massive Auswirkungen.
Sind wir jetzt schon 2,5 Jahre in dieser Krise?
Genau, also als Inflationsthematik, also Kriegsbeginn in der Ukraine war im Februar, glaube ich, 2022. Ja, genau. Dann waren schon natürlich Auswirkungen sofort da, also Inflation.
Die KIM-Verordnung ist doch auch im Sommer 2022
gekommen. Ja, wobei, das ist ein Thema, das ist sowieso, das ist wieder ein Thema, da müssen wir unbedingt eine Folge machen drüber. Aber klar, sparen wir das sozusagen aus, aber natürlich die ganze Zinssteigerungsthematik hat erst wirklich die massiven Auswirkungen auf den Immobilienmarkt ab Ende 2022 gebracht. Ich weiß noch, ich habe glücklicherweise eine Transaktion im Oktober 2022 noch umsetzen können. Gefühlt war im Sommer wirklich, die Stimmung ist im Sommer 22 einmal gekippt zum ersten Mal. Genau. Wie war das für dich so? Kannst du dich erinnern, wann dir zum ersten Mal so das Thema der aktuellen Krise so bewusst geworden ist, auch der Impact?
Auf der Expo 22, ja. Mhm. Weil da habe ich ist mir schon bewusst geworden, dass durch die KIM-Verordnung, dass sich dort einiges tun wird und dass da jetzt natürlich nicht nur Private davon betroffen sind, dass sie sich keine Wohnungen mehr kaufen können, sondern dass das natürlich weitreichende Folgen in Richtung Immobilien und Bauwirtschaft haben wird. Ja. Wenn ich die Wohnungen nicht mehr verkaufen kann, warum soll ich als Bauträgerwohnungen errichten? Also jetzt ganz überspitzt gesagt natürlich. Und wenn ich als Bauträger nicht errichte die Wohnungen, dann brauche ich ja keine Baufirma, die mir Wohnungen errichtet. Also das zieht ja alles einen Rattenschwanz hinter sich nach. Und da habe ich bei der Expo mit einer bekannten Anwältin gesprochen und sie hat gesagt, du, seit Juli habe ich quasi nichts mehr zu tun. seitdem wir die Kim-Verordnung haben. Ich habe nur Wohnungseigentumsverträge gemacht, seit Juli habe ich keinen einzigen mehr gemacht. Und da habe ich mir gedacht, so, oha, ja. Und da war das erste Mal, dass ich mir wirklich gedacht habe, da kommt was auf uns zu. Und jetzt sind wir, wie gesagt, schon 2,5 Jahre damit beschäftigt. Und wenn ich so mit Branchenkolleginnen und Kollegen spreche, also jetzt nicht Immobilienkollegen, sondern Projektentwickler, viele denken, dass jetzt nicht nur 25 zum Durchtauchen ist, sondern auch noch 26 und es dann vielleicht 27 wieder bergauf geht. Ja? Wie siehst du das?
Ja, absolut. Und ich muss vorher sagen, wir haben schon fast 20 Minuten erreicht. Nur wir machen das so wie bei der Wurstdecke, darf es ein bisschen mehr sein. Also das müssen wir jetzt natürlich noch ausdiskutieren. Ja, das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt auch. Das wäre auch, denke ich, für uns heute, für die Folge eine wesentliche Aussage. Wir sehen jetzt im Moment noch keine deutlichen Änderungen am Markt, dass sich das Umfeld für die Bewertung deutlich ändert. Also die Frage, wir werden ja beide oft gefragt und ihr und Zuhörerinnen und Zuhörer werden sicher oft gefragt, ne, was ihre Meinung sei, wann es besser wird. Ich sehe einfach die Rahmenbedingungen noch für längere Zeit, also mittelfristig, unverändert. Das bedeutet, denke ich, dass wir weiter sehr herausfordernde Zeiten haben werden, erleben werden, aber es wird weitergehen. The show must go on. Mhm. Es wird investiert werden, es wird investiert, es wird auch wieder mehr investiert. Auch das Thema Kim-Verordnung. Und natürlich, viele erwarten, dass es auch günstiger wird im privaten Bereich. Mhm. Und im gewerblichen Bereich denkt man sich, na gut, es wird vielleicht noch billiger gehen. Ja. Und das macht den Markt natürlich etwas auch illiquide.
Ja, voll. Aber ich glaube, dazu machen wir wirklich eine eigene Folge, nämlich auch was die Preisentwicklung in den letzten Jahre angeht. Und kommen wir jetzt mal zum Ende. Jetzt haben wir uns ja schon schön verplaudert. Also nochmal für euch zur Info, wir nehmen circa alle 2 Wochen, also nicht nur circa, sondern wir nehmen alle 2 Wochen eine Folge auf und veröffentlichen die dann. Wir werden auch dann starten mit Interviewgästen. Wenn euch besondere Themen interessieren, dann bitte schreibt uns gern. Wir geben die Kontaktadresse in die Shownotes. Und ja.
Ja, in dem Sinne, auch von meiner Seite, hat super viel Spaß gemacht, Sandra. War ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, vor der ersten Folge. Aber ja, in dem Sinne, wir hören uns beim nächsten The Real Pain.
Bis zum nächsten Mal.